Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Ein Mann, eine Frau, beide sind jung. Warmes Licht modelliert ihre schlanken Gestalten. Hell leuchtet der Körper der Frau. Ein wenig dunkler getönt ist die Haut des Mannes. Ohne Scheu bieten beide ihre Nacktheit dem Blick des Betrachters dar.
Der Sündenfall. Adam und Eva. Gemalt von Albrecht Dürer. Eine Sendung von Astrid Nettling.
Zwei große Bildtafeln sind es, die das erste Menschenpaar zeigen. Frontal und in Lebensgröße sind Adam und Eva dargestellt. Die beiden Bildtafeln sind jeweils 2 Meter hoch und 80 Zentimeter breit.
Albrecht Dürer hat sie 36-jährig nach seiner zweiten Italienreise gemalt, 1507. Weshalb er Adam und Eva auf getrennte Tafeln platzierte, ist bis heute nicht geklärt. Jedenfalls sind es die ersten eigenständigen Aktdarstellungen in der Malerei nördlich der Alpen. Der Kunsthistoriker Thomas Noll schreibt:
Ungewiss bleibt der ursprüngliche Zweck und der Aufstellungsort der Gemälde, die als Altarbilder nicht in Betracht kommen und auch schwerlich in einem Kirchenraum ihren Platz finden konnten, als isolierte, lebensgroße Aktfiguren, die in der deutschen Malerei einen erstaunlichen Präzedenzfall bilden.
Tiefschwarz ist der Hintergrund der Bilder. Seine monochrome Schwärze schließt den Raum hinter den beiden ab. Das Licht, das von links oben einfällt, gilt allein dem Menschenpaar vorn, gilt Adam und Eva. Es hebt die Schönheit ihrer makellosen Körper hervor.
Und siehe, es war sehr gut, lautet es am Schluss des ersten biblischen Schöpfungsberichts der Genesis, nachdem Gott mit der Erschaffung der Menschen sein Schöpfungswerk vollendet hatte.
Einmal hat der Schöpfer die Menschen gemacht, wie sie müssen sein.
So formuliert es Albrecht Dürer, der künstlerische Nachschöpfer zu Beginn der Neuzeit.
Dem ersten Schöpfungsbericht folgt ein zweiter. Und mit ihm die eigentliche Geschichte von Paradies und Sündenfall. Erzählt wird vom Baum der Erkenntnis, den Gott in die Mitte des Gartens Eden pflanzte. Von Gottes Gebot, nicht davon zu essen, und vom Ungehorsam des ersten Menschenpaares.
Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Vom Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen aber, darfst du nicht essen. Denn am Tage, da du davon issest, musst du sicher sterben.
Seltsam. Keinerlei Bäume oder Pflanzen sind zu sehen. Trocken und steinig ist der nackte Erdboden, auf dem Adam und Eva stehen. Ganz an den Rand gerückt ist ebenso der Baum der Erkenntnis. Neben Eva wächst sein brauner, rissiger Stamm rechts aus dem Bild heraus.
Trotzdem darf auch die Schlange nicht fehlen, ebenso wenig der Apfel. Baum, Schlange, Apfel gehören als feste Bestandteile in die Überlieferungsgeschichte vom Sündenfall. Selbst wenn in der Genesis lediglich von Früchten und nicht von Äpfeln die Rede ist.
Seinen Platz in Überlieferung und Darstellung verdankt der Apfel allein dem lateinischen Wort malum. Es bedeutet sowohl Böses wie Apfel.
Sieh, am rechten Bildrand ringelt sich die Schlange um einen Ast des verbotenen Baums. In ihrem Maul hält sie einen Zweig mit einem prächtigen roten Apfel, den sie in die erhobene linke Hand Evas gleiten lässt. Auf der anderen Tafel hält Adam einen längeren Zweig samt reifem Apfel mit gleichsam spitzen Fingern in seiner linken. Noch ist nichts geschehen.
Das Paradies selbst, als das Verlorengehende, wird nicht gezeigt. Alles konzentriert sich auf die Befindlichkeit des Menschen vor dem Fall,
hebt der Kunstwissenschaftler Christian Schön hervor.
Wie auf sich selbst gestellt wirken beide. Mit unsicherem Stand, den Kopf seitlich zu Eva geneigt, steht Adam da. Mit leichtem Drehschritt und einer sachten Körperwindung hin zu Adam, Eva. Es ist ein Augenblick der Schwebe. Ein kurzer Atemzug des Innehaltens. Doch lang genug, um den Schwindel zu verspüren, den die erste Ahnung von bislang Ungeahntem bewirkt.
Eine erste Ahnung davon, dass Gott sie als freie Wesen geschaffen hat.
Zu Beginn wissen beide nicht von ihrer Freiheit. Erst das Verbot, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, beendet mit einem Schlag ihre ursprüngliche Unwissenheit. In seiner Schrift »Der Begriff Angst« schreibt der Philosoph Søren Kierkegaard:
Das Verbot ängstigt den Menschen, weil das Verbot die Möglichkeit der Freiheit in ihm erweckt, die ängstigende Möglichkeit zu können.
Als wäre mit einem Mal ihr paradiesischer Urstand in dem nachtschwarzen Nichts hinter ihnen versunken, wäre weggefallen in dem Augenblick, als ihnen diese Möglichkeit zu können aufging.
Was das ist, dass er kann, davon hat er keine Vorstellung. Denn sonst setzt man ja das Spätere voraus, den Unterschied zwischen Gut und Böse. Nur die Möglichkeit zu können ist vorhanden, wie eine höhere Form von Unwissenheit,
führt Søren Kierkegaard weiter aus.
Schau, wie Adams rechte Hand nach Halt zu suchen scheint. Hat es nicht den Anschein, als würde sie, merkwürdig verkrampft von seinem Körper weggespreizt, angstvoll vor dieser Möglichkeit zurückschrecken? Während sich in Evas Zügen eine leise, vorsichtige Neugier malt. Eine Neugier auf das, was die gerade erwachte Möglichkeit zu können eröffnet.
1507 hat Albrecht Dürer dieses erste Menschenpaar geschaffen. Zurückgekehrt in seine Heimatstadt Nürnberg nach seinem zweiten Venedig-Aufenthalt. Erneut ist er durchdrungen von all den Eindrücken, die die neue Kunst und das hohe Können der dortigen Maler bei ihm hinterlassen haben.
Der Geist von Humanismus und Renaissance, die Wiederentdeckung der Antike, die Erweiterung des Denk- und Erkenntnishorizonts und damit verbunden ein neuer Blick auf den Menschen, all dies hatte auch bei Dürer Früchte getragen.
Denn in Absetzung vom mittelalterlichen Bild des Menschen in seiner Miseria, in seiner Erlösungsbedürftigkeit nach dem Sündenfall, rückte mit der beginnenden Neuzeit seine Gottesebenbildlichkeit vor dem Sündenfall stärker in den Blick und damit zugleich seine ursprüngliche Würde und seine Freiheit.
So betont Ende des 15. Jahrhunderts der Philosoph Pico della Mirandola in seiner Rede über die Würde des Menschen:
Mitten hinein in die Welt bist du gestellt, o Mensch, damit du, wie dein eigener, in Ehre frei entscheidender, schöpferischer Bildner, dich selbst zu der Gestalt ausformst, die du bevorzugst.
Für Albrecht Dürer bedeutet es Ansporn und Ermächtigung zugleich, sich diese Freiheit für sein eigenes Schaffen als bildender Künstler und als Nachschöpfer der menschlichen Gestalt fruchtbar zu machen.
Zeit seines Lebens wird der Maler jedoch das Misstrauen von Theologie und Kirche gegenüber Erkenntnisdrang und Wissenserwerb fürchten. Aber, so versichert er in seinem Traktat über die Malerei,
es ist nicht bös, dass der Mensch viel lernt. Wie wohl etliche grobe Menschen die Kunst hassen und sagen, sie gebe Hoffart. Sollte das sein, so wäre niemand hoffärtiger denn Gott, der doch alle Kunst geschaffen hat. Das kann nicht sein.
Mit fragendem Blick und sprachlos geöffnetem Mund scheint Adam der neu erwachten Möglichkeit nachzusinnen, ohne noch zu verstehen, was er da mit spitzen Fingern in der Hand hält. Eva wirkt gefasster in Blick und Mienenspiel. Während ihre rechte Hand den Zweig mit Apfel sacht zu Adams Seite hinüberdrückt. Als wollte sie ihn ermuntern, das zu ergreifen, was nun in ihrer beider Hand liegt.
Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen aber darfst du nicht essen,
hatte das göttliche Verbot gelautet. Was aber war damit gemeint? Denn weder im Baum noch in seiner Frucht stecken erkenntnisverleihende Kräfte. Der katholische Religionsphilosoph und Theologe Romano Guardini erläutert:
Was ich am Baum vollziehen sollte, war nicht der Verzicht auf Einsicht, sondern aller Einsicht Grundlegung, nämlich die Anerkenntnis, dass Gott allein Gott ist, der Mensch aber nur Mensch. Diese Grundwahrheit zu bejahen oder zu verneinen, war jenes Gute und Böse, vor dem sich alles entscheiden sollte.
Adam und Eva sollten sich also nicht von jenem Wort verführen lassen, das die Schlange am Baum ausgesprochen hatte. Ihr werdet sein wie Gott. Eine Verlockung, der sie sofort ausgesetzt waren. Der Philosoph Karl Jaspers unterstreicht:
Gott hat den Menschen frei geschaffen. Die Freiheit wäre nicht Freiheit, wenn sie sich nicht für oder gegen Gott entscheiden könnte. Gott will die freie Zustimmung zu sich, nicht blinden Gehorsam, sondern hellsehende, freie Unterwerfung.
Noch sind beide von Licht umflossen. Jenes Wort der Schlange aber steht bereits im Raum. Würden sie sich umdrehen, würden sie die Dunkelheit hinter sich gewahren. Und schauten sie unter sich, sähen sie den kargen, steinigen Erdboden, der unter ihren Füßen liegt.
Der Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies begründen in der Genesis den Ursprung der Not und der vielfältigen Beschwernisse, die auf Adam und Eva und ihre Nachkommen warten. Auf ein Leben in der Welt, das sie nun aus eigener Kraft und in Folgsamkeit gegen Gott und seine Gebote bestreiten müssen, aber auch bestreiten können.
Erst im Christentum, bei Paulus, findet sich der Gedanke einer von Adam ausgehenden Erbschuld. Der Kirchenvater Augustinus entwickelt daraus seine Erbsündenlehre, woraus sich die Erlösungsbedürftigkeit der ganzen Menschheit herleitet. Denn nicht aus eigener Kraft, einzig durch Gottes Gnade, könne die sündige Menschheit erlöst werden. Dazu Karl Jaspers:
Die Erbsünde nimmt alle Hoffnung. Hier findet der Mensch keinen Weg. Er kann sich nicht helfen. Die Gnade Gottes wird nicht gewonnen durch Denken und Einsicht, sondern durch den Glauben, der, selber nur durch Gnade gegeben, uns die Erfahrung der erlösenden Gnade bringt.
Noch steht das erste Menschenpaar in paradiesischer Nacktheit da. Wie überflüssiges Dekor wirken die grünen Blättchen, die die Scham der beiden gerade eben bedecken. Keine Feigenblätter. Sie entstammen zwei frischen Trieben vom Baum der Erkenntnis. Frisch wie auch das Menschenpaar in seiner von Gott geschaffenen Natur.
Einmal hat der Schöpfer die Menschen gemacht, wie sie müssen sein,
hatte Dürer in seinem Traktat über die Malerei betont. Wohl wissend, dass er nur ein unvollkommener Nachschöpfer sein kann. So bekennt der Maler in seinen Aufzeichnungen:
Was aber die Schönheit sei, das weiß ich nicht. Gott weiß solches allein. Unser blöd Gemüt kann zu solcher Vollkommenheit aller Kunst nicht kommen. Doch sind wir nicht ganz ausgeschlossen. Allein die Finsternis steckt so hart in uns, dass auch unser tappendes Suchen fehlgeht.
Noch lauert die Finsternis bloß im Hintergrund. Noch ist das Tasten von Adam und Eva ein erstes Suchen und Versuchen. Noch ist es ebenso ein erstes versucht sein, das sie ängstigt. Noch fällt alles Licht auf sie.
Noch ist es hell. Oder müsste man eher sagen, erneut, wieder ist es hell?
Denn sie, dort an dem Ast, der vom Baum der Erkenntnis abzweigt und rechts neben Evas hellschimmerndem Leib ins Bild kommt, ist eine kleine Holztafel angebracht. Darauf ist ein weißes Stück Papier befestigt. Es trägt die lateinische Aufschrift
Albertus Dura Alemannus faciebat post virginis partum.
Von dem deutschen Albertus Dürer nach Niederkunft der Jungfrau geschaffen. Einerseits ein Hinweis auf das eigene Schöpfertum, ist es gleichzeitig ein Fingerzeig des Christen auf die neue Eva, auf die Jungfrau Maria, die Mutter des Erlösers.
In diesem Sinne ist bereits bei dem lateinischen Kirchenschriftsteller Tertullian zu lesen:
Jungfrau war Eva, als das todbringende Wort sich bei ihr einschlich. In eine Jungfrau musste darum das lebensbringende Wort Gottes eindringen, damit, was durch dieses Geschlecht zugrunde gegangen war, durch dasselbe Geschlecht wieder zum Heil geführt werde.
Im Licht dieser Heilsgewissheit bringt auch Dürer das erste Menschenpaar, Adam und Eva, ins Bild. Doch zugleich zeigt er sie im neuen Licht von Renaissance und Humanismus, malt sie mit wiedererwachtem Blick auf die anfängliche Schönheit und auf die von Gott gewollte Freiheit der Menschen, sich zum Hellen oder zum Dunklen hinwenden zu können.
Sein Leben lang hat der Maler um diesen Blick sowie um dessen Berechtigung gerungen. Im Vertrauen auf die den Menschen zugehörende Würde und auf ihre eigene Kraft zum Guten, trotz Sündenfall. So versichert er:
Den Menschen steht Bös und Gut zur Wahl. Darum ziemt es einem vernünftigen Menschen, das Bessere sich vorzunehmen.
Vielleicht hat er deshalb das erste Menschenpaar als eigenständige Gestalten und in voller Lebensgröße aus dem sakralen Zusammenhang von Gottesdienst und Kirche herausgelöst, um sie ihren eigenen Weg gehen zu lassen.
Heute sind Adam und Eva im Prado-Museum in Madrid zu sehen, wo die beiden Bildtafeln Seite an Seite hängen.
Wie könnte man sie auch trennen? Reicht doch der Zweig, der seitlich vom Baum der Erkenntnis herauswächst, unübersehbar von Evas Seite zu Adams Seite hinüber und verbindet sie. Untrennbar verbunden sind sie ohnehin durch ihre gemeinsam erweckte Freiheit sowie durch ihr gemeinsames Geschick in der Welt, auf deren Boden sie bereits stehen.
Anderthalb Jahrhunderte nach Dürers Adam und Eva bringt der englische Dichter John Milton sein großes Epos Paradise Lost, das verlorene Paradies, zu Papier.
Miltons Version der biblischen Geschichte schreibt Dürers Darstellung fort und endet mit den ersten Schritten des Menschenpaares in die Welt. Paradise Lost schließt mit den Zeilen:
Da nahm der Engel ihre Hand und führte rasch die Zaudernden zum Tor im Osten, die Klippe dann hinab auf ebene Flur. Noch rannen Tränen, jedoch sie trockneten die Wangen bald. Vor ihnen, offen, lag die Welt, wo sich die feste Stätte ihres Bleibens fände und Vorsehung ihre Schritte wies. Sie gingen Hand in Hand, langsamen Ganges, aus Eden einsam wandernd ihren Weg.
Der Sündenfall. Adam und Eva, gemalt von Albrecht Dürer. Von Astrid Nettling. Es sprachen Wieslawa Wesolowska, Janina Sachau, Wolf Anjol und Luis Friedemann Thiele. Ton und Technik Marcel Christmann. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Andreas Mein. Deutschlandfunk 2022.